Ja, wir haben heute ein großes Kapitel vor uns. Da sind schon einige Nüsse drinnen, die wir knacken dürfen. Mit der Hilfe des Herrn. Lesen wir aber zuerst den Text, die ersten 8 Verse. Wer liest?
Lassen wir darum das Anfangswort des Christus und begeben wir uns hin zur Reife. Legen wir somit nicht wieder einen Grund mit Buße über toten Werke und mit Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, auch vom Ende auflegen, auch von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Und dieses werden wir tun, wenn Gott es nur erlaubt. Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet wurden, auf die himmlischen Gaben schmeckten und Teilhabende des Heiligen Geistes wurden und das edle Wort Gottes sowie die Kräfte der kommenden Weltzeit schmeckten und daneben fielen, wieder zur Buße zu erneuern, als solche, die sich selbst den Sohn Gottes wieder ans Kreuz schlagen und ihn an den Pranger stellen. Denn Erde, die den Regen, der sich oftmals darüber ergoss, trank und nützliches Pflanzengewächs hervorbringt, für die, deren Regen sie auch bearbeitet wird, wird des Segens von Gott teilhaftig. Aber die, die Dornen und Disteln trägt, ist verwerflich und einem Fluch nahe. Ende eines solchen Bodens ist Verbrennen.
Danke. Wir haben ja gestern noch gelesen, die Verse 11 bis 14, ihr erinnert euch, dort hat er gesagt, er hätte noch vieles zu sagen, zu lehren, aber es ist schwierig, weil sie im Hören träge geworden sind. Und er sagt, der Zeit nach sollten sie schon Lehrer sein, aber sie brauchen wieder Milch. Milch ist das, was man am Anfang des Lebens braucht. Muttermilch. Und er sagt, Vers 14, für die Reifen ist die feste Speise. Das Wort Reife kommt hier vor. Und in unserem Text kommt in Vers 1 wieder dieses Wort Reife oder Erwachsene vor. Erwachsenenzustand. Also es geht jetzt darum, dass er weitergehen möchte. Er sagt, lassen wir darum das Anfangswort des Christus. Lassen wir das. Wir haben jetzt Anfangsspeise. Wir haben jetzt Milch gehabt. Wir müssen jetzt weiter. Wir wollen weiter und wollen feste Speise zu uns nehmen. Das Anfangswort ist die Lehre, die anfängliche Lehre, einfache Lehre. Das Anfangswort des Messias, also die Lehre über den Messias von Anfang an. Nun, schon im Alten Testament haben die Juden einiges gelernt über den Messias. Und diese Menschen, die jetzt Christen geworden sind, die haben auch einiges erfahren über den Messias. Und auch jetzt in diesem Brief hat er schon einiges gesagt, aber es war noch eigentlich nicht so feste Speise, es war eher Milch. Und er sagt, wir lassen jetzt das Anfangswort des Christus und begeben wir uns hin zur Reife. Also jetzt, es geht um die Lehre. Ja, die Lehre wird jetzt feste Speise sein. Ja, begeben wir uns hin zum Erwachsenenzustand, wo wir auch feste Speise zu uns nehmen. Legen wir somit nicht wieder einen Grund mit Buße über tote Werke und mit Glauben an Gott. Das heißt, fangen wir jetzt nicht wieder an, über das ABC des Glaubens zu sprechen, sondern wir gehen jetzt weiter. Also er fordert auf, voranzugehen. Nun, unter welcher Voraussetzung kann man vorangehen? Er sagt, wenn Gott es erlaubt, dann wollen wir vorangehen. Und dann kommt eine Begründung, denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet wurden und so weiter und dann abgefallen sind, die können nicht mehr vorangehen, für die ist Schluss. Die sind dem Verderben nahe, dem Verbrennen nahe. Es kommt hier also eine Warnung hinein. Aber bevor wir zu dieser Warnung kommen, möchte ich doch noch mir ein bisschen genauer den Vers 2 anschauen mit euch, Vers 1 und 2. Und ich habe da eine Folie dazu. Ich möchte gerade zeigen. Er verwendet hier 6 Begriffe. Legen wir somit nicht wieder einen Grund mit. Buße über tote Werke und Glauben an Gott, das ist das eine, 1 und 2, dann und mit der Lehre von Waschungen und Hände auflegen, das ist das 3 und 4 sozusagen, und dann, ups, da muss ich, jetzt habe ich die Folie verloren. Er hat hier 6 Dinge. Und die ersten 2 gehören zusammen, die zweiten 2 gehören zusammen und die dritten 2 gehören zusammen. Also die, er sagt, wir wollen nicht wieder Fundament legen, Grund legen mit Buße über tote Werke, mit Glauben an Gott. Und dann kommen 4 weitere. Lehre von Waschungen, von Hände auflegen und von der Auferstehung der Toten und von ewigem Gericht. Diese 4 weiteren, mir scheint, es ist so, dass das Grundlegende ist Buße und Glaube. Denn genau das haben ja hat auch der Herr Jesus und der Apostel Paulus immer wieder gesagt, zum Beispiel in Markus 1, Vers 15 und in Apostelgeschichte 20, Vers 21. Wir werden gleich beide Verse lesen. Da steht genau das, Buße und Glaube. Das ist das Wichtigste, das ist die Grundlage des Glaubens überhaupt. Kann jemand vorlesen, Markus 1, Vers 15 und dann jemand Apostelgeschichte 20, Vers 21.
Und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah. Tut Buße und glaubt an das Evangelium.
Da hören wir das, tut Buße und glaubt an das Evangelium, hat er gesagt. Tut Buße, das heißt Umkehr. Buße heißt nichts anderes als Sinnesänderung. Umkehren im Denken und dann auch im Handeln und sich hinkehren zu Gott. Umkehr, also Abkehr von dem Bösen und Hinkehr zu Gott. Buße ist die Abkehr, die Umkehr, und Glaube ist das Vertrauen an Gott. Hier sagt er, glaubt an das Evangelium. Hinkehr, Vertrauen. Glauben hat mit Vertrauen zu tun. Buße heißt Umkehr. Also es geht um eine Abkehr und eine Hinkehr. Das ist das Grundlegende. Und jetzt kommen 4 Lehren. Und er sagt, wir wollen nicht wieder grundlegen mit diesen 4 grundlegenden Lehren. Die 2 Sachen sind Werke, also Werke, Handlungen, Taten, Buße tun und glauben. Das ist etwas, was man tut. Und das andere sind 4 Lehren. Übrigens, im Alten Testament, ich habe hier noch ein paar Bibelverse dazu geschrieben, die Menschen, an die dieser Brief geschrieben ist, sind ja Juden gewesen. Und sie verstehen, was es heißt, Buße über tote Werke. In Hebräer 9, Vers 14 erwähnt er das wiederum. Da lesen wir, die toten Werke, das sind die Werke, die für Gott keinen Wert hatten. Kapitel 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch einen ewigen Geist sich selbst ohne Tadel Gott darbrachte, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, um den lebendigen Gott zu dienen, Dienst zu tun? Gewissen reinigen von den toten Werken. Die toten Werke waren die Werke von früher. Das können entweder böse Werke sein oder Werke des Gesetzes. Gesetzeswerke, wodurch man glaubte, vor Gott gerecht zu werden. Da muss man umkehren davon, von diesen eigenen Werken. Und dann glauben an Gott. Vom Glauben hat er ja schon einiges gesprochen. Kapitel 3 haben wir gelesen, wenn ich euch erinnern darf. Kapitel 3, Vers 18 hat er gesagt, diese Israeliten waren ungehorsam im Unglauben. Am Ende von 3, Vers 18. Und in Vers 19, und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Das war der Grund, warum sie nicht eingehen konnten. Und wir gehen ein durch den Glauben. Kapitel 4, Vers 2 und Vers 3. Jener nützte das Evangelium nichts. Also Vers 2, Kapitel 4, Vers 2, denn auch uns ist die gute Botschaft gesagt worden, gleich wie jenen. Jedoch nützte das gehörte Wort jenen nicht, da es bei den Hörern nicht mit Glauben vermengt worden war. Denn wir, die wir glaubten, gehen in die Ruhe ein. Glaube. Ja. Auch in Vers 6. Sie konnten nicht eingehen wegen des Unglaubens. Wie betont er immer wieder Unglaube und Glaube. Ja. Das ist das Entscheidende. Gott vertrauen, dem Wort Gottes Vertrauen schenken. Und Umkehr über die toten Werke. Und das haben die, wurde immer wieder gepredigt. Kann jemand Apostelgeschichte 20, Vers 21 lesen? Das hat ja auch Paulus gepredigt. Buße und Glaube.
Wobei ich sowohl Juden als auch Griechen mit Ernst bezeugte, die Buße zu Gott hin und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus.
Er bezeugte die Buße und den Glauben. Buße zu Gott, Umkehr zu Gott und Glaube an den Herrn Jesus. Und jetzt sagt er, das ist die grundlegende, das Grundlegende, was man tun muss, ja, am Anfang. Und bei dem muss man, also das sind die Basis, sind die Basislektionen. Aber dann gibt es auch noch Lehren und er spricht jetzt von vier Lehren. Wir wollen nicht mehr grundlegen mit der Lehre von Waschungen. Jetzt fragt man sich ja, welche Waschungen denn im Christentum? Es geht um eine Lehre, es geht nicht um Taten. Es geht ja nicht um etwas, was man tun soll, nicht, man muss sich waschen, nein, waschen tun wir uns sowieso, aber nicht von unseren Sünden können wir uns nicht waschen. Die Waschungen, das bezieht sich auf die alttestamentlichen Waschungen. Im Alten Testament, da mussten die Priester sich immer wieder waschen. Und sie mussten auch gewisse Gegenstände besprengen. In Kapitel 9, Vers 10 lesen wir, Kapitel 9, Vers 10, diese Dinge beziehen sich lediglich auf Speisen und Getränke und verschiedene Waschungen und auf Verordnungen des Fleisches, die auferlegt sind bis auf die Zeit, da alles ins Rechte gebracht wird. Waschungen waren im Alten Testament an der Tagesordnung. Man musste alles Mögliche waschen. Der Priester muss Hände und Füße waschen und man musste die Geräte, gewisse Geräte in der Stiftshütte und im Tempel, musste man waschen. Die Waschungen, auch die Israeliten mussten sich waschen, wenn sie unrein geworden waren. Ja, wenn zum Beispiel jemand einen Toten berührt hat, dann musste er sich, wie war das, morgens, also da gab es einen ganzen Ritus, man musste sich, da musste man ein gewisses Tier schlachten und dann musste man mit dem, das Blut anwenden. Von der Kuh, glaube ich, ist das, von der roten Kuh. Und da musste man am dritten und am siebten Tag sich entsündigen mit dem Blut und man musste sich am Abend mit Wasser waschen und dann ist man unrein. Es gab einen ganz komplizierten Ritus, bis man wieder rein ist, wenn man sich von einem Toten verunreinigt hat. Und so gab es auch andere Verunreinigungen. Das war damals auch so, dass Frauen, die in der Menstruation waren, mussten unrein sein bis an den Abend und sich waschen und so weiter. Das war ganz verschiedene Sachen gab es da, Waschungen. Aber man fragt sich, wieso denn das alles? Das war nicht nur einfach zur Hygiene, sondern es war gedacht, dass die Israeliten lernen, dass man mit Gott nur rein Gemeinschaft haben kann. Man kann nur zu Gott kommen, wenn man gereinigt ist. Und so hat Gott das Volk erzogen durch Waschungen, zeremonielle Waschungen, also das heißt Ritus, rituelle Waschungen. Das waren symbolische Handlungen eigentlich. Ja. Und später dann haben die Propheten von einem Tag gesprochen, an dem Gott das Volk reinigen würde mit Wasser. Kann das jemand lesen in Hesekiel 36, Vers 25? Wenn der Messias kommt, dann gibt es eine Reinigung.
Ich will reines Wasser in euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen.
Seht ihr, ich will reines Wasser auf euch sprengen und dann werdet ihr rein sein von euren Götzen und von Verunreinigungen. Nun, wir wissen heute, dass man durch Wasser nicht die Sünden abwaschen kann. Auch nicht durch eine Taufe kann man die Sünden abwaschen. Aber symbolisch wurde das im Alten Testament so gemacht. Und da wurde so gesprochen. Und wenn jetzt jemand, ein Jude, zum Glauben kam, musste er lernen, was die Waschungen bedeuten. Dass das ein Hinweis war auf die Reinigung durch Jesus Christus, der gekommen war und der für unsere Sünden gestorben ist, um uns jetzt zu waschen von unseren Sünden. Also das war eine ganz wichtige Lehre für Juden, die zum Glauben kamen. Und als nächste, das Hände auflegen. Ja, wo im Alten Testament wurden die Hände aufgelegt? Weißt du, kann das jemand sagen?
Auf den Bock.
Ja, auf den Sündenbock. Ich habe hier ein Bild. Ich dachte, wenn Kinder da sind, muss man ja Bilder bringen. Also, da ist ein Lamm. Das Lamm wurde geschlachtet. Und da ist der Brandopferaltar auf der anderen Seite. Da wurde das Lamm hingetragen und da wurde das verbrannt. Manchmal, je nachdem, wenn es ein Brandopfer war, dann wurde alles verbrannt. Wenn es ein Sündopfer war, dann wurde ein Teil verbrannt. Wenn es ein Friedensopfer war, dann wurde auch ein Teil verbrannt. Jedenfalls wurde das verbrannt. Aber bevor das Lamm verbrannt wurde, musste man etwas tun. Und was musste man tun? Hier. Man musste auf den Kopf des Lammes die Hände legen. Das ist hier schlecht gezeichnet, denn der tut es nur berühren. Man musste das sogar fest draufdrücken auf den Kopf. Das war die Handauflegung. Damit sagte der Sünder oder auch der Priester, je nachdem wer das gemacht hat, sagte: Ich mache mich eins mit dem Lamm und eigentlich müsste ich getötet werden. Aber das Lamm wird an meiner Stelle getötet. Ja. Nun, das Lamm war ein Symbol auf Jesus Christus. Und der Brandopferaltar war ein Symbol auf das Kreuz, wo der Herr Jesus geschlachtet wurde für uns und wo sein Blut vergossen wurde. Aber was bedeutet dann dieses Handauflegen? Deshalb habe ich hier ein Fragezeichen gemacht. Was sollte denn das darstellen? Wenn das Lamm der Herr Jesus ist und wenn der Brandopferaltar, dort wo das Lamm geschlachtet wurde und dann verbrannt wurde, wenn das das Kreuz ist, was bedeutet im neutestamentlichen Sinn dann die Handauflegung? Das musste jetzt jeder Jude lernen. Das war ganz wichtig. Ich helfe ein bisschen weiter. Es gibt heute Leute, die sagen, der Herr Jesus, der ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben, und deswegen haben wir alle Menschen Sündenvergebung und wir kommen alle in den Himmel. Das ist falsch. Was fehlt? Das in der Mitte fehlt. Man muss das selber für sich persönlich in Anspruch nehmen und das heißt Buße und Glaube. Genau das, was der Priester da tut in der Mitte, die Hände auf das Lamm legen, heißt, ich nehme das für mich in Anspruch, dass das Lamm an meiner Stelle getötet wird und geschlachtet wird. Und Glauben heißt, ich nehme das für mich persönlich in Anspruch, dass der Herr Jesus für meine Sünden geschlachtet wurde, getötet wurde und sein Blut vergossen hat. Das war die Lektion über das Handauflegen. Jetzt gehen wir wieder zurück. Diese Handauflegung auf das Opfertier gibt es nicht, weil es gibt ja kein Opfertier mehr und es gibt keine Handauflegung auf den Herrn Jesus, denn der Herr Jesus ist nicht sichtbar, aber das bedeutet geistlich, dass wir ihn annehmen und an ihm vertrauen und ihm das, was er für uns getan hat, für uns in Anspruch nehmen.
Das heißt, Vers 2 geht es nur um das Verständnis des Schattenbildes auf die Tatsachen, die durch Jesus geschaffen
sind. Ja, es geht hier um grundlegende Lehre für einen Juden, der zum Christen wird. Vergessen wir nicht, der Hebräerbrief ist an Juden gerichtet. Und die Juden mussten lernen, Buße über tote Werke. Alle meine Werke sind nichts gültig. Der Jude musste lernen, Gott zu vertrauen, so wie die Israeliten in der Wüste, nicht so wie die Israeliten in der Wüste, die nicht geglaubt haben, sondern sie müssen jetzt ihr Vertrauen auf das Wort Gottes setzen und wenn Gott neu gesprochen hat, müssen sie auf das Neue reden. Gottes Vertrauen müssen hören und glauben. Dann müssen sie diese vier Lehren, die sind ganz wichtige, grundlegende Lehren des Christentums, die Waschungen deuten auf Christus hin. Und so wie diese Tiere, also wie die Priester gewaschen wurden und die Israeliten gewaschen wurden im Alten Testament, so muss ich mich waschen lassen von meinen Sünden. Wie Hesekiel sagt, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Ich muss mich besprengen lassen von diesem Wasser. Und die Handauflegung bedeutet, ich muss meine Hände auf dieses Opfertier Jesus Christus symbolisch meine Hände drauflegen. Das heißt, ich muss das für mich in Anspruch nehmen. Es gab noch einen anderen Sinn, natürlich eine Handauflegung in der Apostelgeschichte, wenn die Ältesten eingesetzt wurden oder wenn die Apostel eingesetzt wurden, beziehungsweise ausgesandt wurden. Das war dann ein begleitendes Gebet. Das Handauflegen war auch immer, wenn man gebetet hat und offiziell gebetet hat für jemanden, dann war das Handauflegen ein Zeichen der Identifizierung, der Einsmachung. Zum Beispiel, da ist jemand und der will jetzt soll jetzt einen wichtigen Dienst tun oder der Herr hat ihn gerufen wohin und jetzt will die ganze Versammlung ihn entlassen und sie zeigt jetzt dadurch, dass sie jetzt sie beten für ihn und auch die Leitenden in der Gemeinde, sie beten für ihn und dann werden irgendwelche Brüder aufstehen und werden ihre Hände auf ihn legen und sagen, wir sprechen jetzt ein Gebet des Segens für denjenigen, damit derjenige jetzt, wo er hingeht, vom Herrn gesegnet und bewahrt wird und seinen Dienst gut tun kann. Es ist einfach ein Gebet und durch das Handauflegen zeigt man, wir stehen dahinter. Wir stehen hinter diesem Mann oder Frau, die jetzt irgendwo hingeht. Auch die Väter haben ihre Hände auf die Kinder gelegt im Alten Testament. Auch im Neuen Testament darf man das. Ein Vater darf für die Kinder beten und er kann das offiziell tun. Und dann legt er die Hände auf den Kopf des Kindes. Das ist Hände auflegen. Auch wenn jemand eingesetzt wurde in einen wichtigen Dienst, zum Beispiel Mose, hat den Josua eingesetzt als Nachfolger. Dann hat er ihm die Hände aufgelegt in 5. Mose am Ende. Ich denke, vielleicht ist es diese Stelle hier, 5. Mose 34, Vers 9. Ich habe hier ein paar Bibelstellen aufgeschrieben. 5. Mose 34, Vers 9. Ich denke, das ist es. Kannst du das vorlesen? Oder?
Josua aber, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israels gehorchten ihm und handelten so, wie der Herr es Mose geboten hat.
Also Mose hatte den Josua eingesetzt als Nachfolger, das heißt offiziell designiert, das heißt nichts anderes als sichtbar gesagt, der soll jetzt meine Stelle einnehmen, hat das offiziell getan durch das Gebet, hat gebetet. Und da hat der Herr dem Josua dann auch die entsprechende Kraft und Ausrüstung gegeben, sodass Josua seinen Dienst tun konnte. Aber Hände auflegen ist bitte nicht im sakramentalen Sinne zu verstehen. Die Händeauflegung ist kein Sakrament. Sakrament, da versteht man heute eine geheimnisvolle Handlung, wodurch irgendwie ein Gott geheimnisvoll wirkt an den Menschen. Nein, das ist es nicht. Das ist kein Geheimnis. Das ist einfach eine ganz normale Handlung, die begleitet das Gebet. Es ist keine Kraftübertragung durch die Handauflegung. Das wäre Okkultismus, wenn wir sowas glauben. Ja. Bei den Okkultisten, da werden Kräfte übertragen durch Handauflegung und so weiter. Das hat aber nichts mit der Bibel zu tun. Ja. Übrigens in der charismatischen Bewegung, da tun sie auch Hände auflegen. Lasst euch niemals von jemandem eine Hände auflegen, denn da ist viel Dämonisches dabei. Und da wird dann tatsächlich Kräfte übertragen, aber falsche Kräfte, böse Kräfte. Also das ist ja Okkultismus. In der Bibel hat das nichts mit dem zu tun, überhaupt nichts. Es ist eine begleitende Handlung des Gebetes in verschiedenen Situationen. Oder eine begleitende Handlung, wo man sich identifiziert mit dem Opfertier. Und hier geht es ja um Juden. Und hier geht es um diese zeremonielle Handlung bei dem Opfer. 3. Mose 1, Vers 4 ist zum Beispiel, es wird oft und oft steht das in der Bibel. Dann soll der Opfernde seine Hände auf das Tier legen und das Tier soll getötet werden. Stellvertretend. Er sagt, ich mache mich eins, ich identifiziere mich mit dem Tier. Also Hände auflegen heißt Identifizierung, Einsmachung. Und das ist aber eine ganz grundlegende Lehre. Das muss man verstanden haben, wenn man zum Glauben kommt als Jude. Ein Jude muss das klar sein, das Opfertier, die Handauflegung auf das Opfertier, das bedeutet, das Opfertier ist Christus und ich nehme das jetzt für mich in Anspruch. Das gehört zum ABC der Lehre, wenn ein Jude Christ wird. Dann weiter, auch von der Lehre der Totenauferstehung.
Thomas, ganz kurz nochmal, ja. Das, was unter Petrus geschieht in der Apostelgeschichte mit den Heiden, das ist auch wieder nötig, dass die Juden sich mit den Heiden identifizieren.
Ja, in der Apostelgeschichte in Kapitel, zuerst in Kapitel 8, da waren es die Samaritaner und die Juden. Die Juden kamen zum Glauben, in Jerusalem kamen viele Menschen zum Glauben und dann kamen in Samaria etliche zum Glauben, weil Philippus das Evangelium in Samaria verkündigte, aber sie bekamen keinen Heiligen Geist. Die haben sich taufen lassen, die haben sich bekehrt, die haben alles gemacht, was man machen muss, aber sie bekamen keinen Heiligen Geist, also sie wurden nicht wiedergeboren. Und jetzt hat man nach Jerusalem gesandt und den Petrus und den Johannes raufgeholt und dann haben Petrus und Johannes haben dann gebetet für die Samaritaner mit Handauflegung und dann kam der Heilige Geist. Warum? Weil sie sich identifiziert haben mit den Samaritanern. Das war ganz, ganz wichtig. Sonst hätten wir da schon eine Kirchenspaltung gehabt. Dann hätten wir Samaritaner-Christen und Juden-Christen. Die Samaritaner und die Juden, die waren zerstritten aufs Tiefste, waren eine religiöse Kluft zwischen den beiden. Und die Samaritaner hätten niemals von den Juden etwas angenommen. Aber jetzt kam das Evangelium, jetzt haben sie vom Messias gehört, dem Messias, von dem haben sie gewusst, von dem stand ja auch in der samaritanischen Bibel, die sie hatten. Und dann haben sie Messias angenommen, aber sie bekamen den Geist nicht. Gott hat gesagt, ich gebe euch nicht den Geist. Und wieso nicht? Wieso hat Gott gewartet? Weil Gott den Samaritanern beibringen musste, das Heil kommt von den Juden. Hat der Herr Jesus mal einer Samariterin gesagt. Das Heil kommt von den Juden. Und das mussten sie jetzt lernen. Es gibt in Jerusalem Apostel. Und diese Apostel sind die Jünger Jesu Christi. Und ihre Lehre ist die Basis für das Christentum. Man muss die Lehre der Apostel annehmen. Man kann nicht sagen, wir brauchen keine Apostel, wir brauchen die nicht, wir haben ja jetzt den Messias. Und die Apostel, die mussten lernen, die Samaritaner anzunehmen. Beide mussten lernen, anzunehmen. Ja. Und deshalb hat Gott gewartet, bis der Petrus und Johannes da waren und da haben die gebetet, offiziell gebetet, wiederum Gebet als begleitende Handlung, Handauflegen als begleitende Handlung zum Gebet. Und dann haben sie hat Gott denn mit dem Heiligen Geist geantwortet. Genauso war es dann auch bei den Johannesjüngern in Apostelgeschichte 19.
Warum war das dann da nötig bei den Johannesjüngern?
Johannesjünger, dieselbe Sache. Die Johannesjünger waren Jünger des Johannes des Täufers in Apostelgeschichte 19. Und die haben, da fragt Paulus, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Da sagen sie, nein, wir wussten doch gar nicht, dass der Heilige Geist da ist. Und dann hat ihnen das Evangelium verkündigt, hat gesagt, der Herr, der Heilige Geist ist schon längst da. Und dann sind die zum Glauben gekommen, aber sie bekamen nicht den Heiligen Geist. Und dann hat Paulus aber dann für sie gebetet, offiziell gebetet, Hand aufgelegt, dann bekamen sie den Heiligen Geist. Es war wie wenn sich diese Johannesjünger demütigen mussten und unter Paulus stellen mussten. Und dann hat Gott den Paulus bestätigt für die Johannesjünger, sodass also auch die Johannesjünger jetzt die Apostel als entscheidende Lehrer und als Basislehre angenommen haben. Sonst hätten wir da auch eine Kirchenspaltung gehabt. Dann hätten wir die Johannestäufergemeinden und die anderen Gemeinden.
Aber bei Cornelius war es dann nicht nötig.
Bei Cornelius war es nicht nötig, da mussten ja nur die Juden was lernen. Die Heiden, die wollten ja das sowieso. Die wollten das sowieso annehmen. Die Juden mussten lernen, dass Gott auch den Heiden den Heiligen Geist gibt. Zuerst hatten die Juden gedacht, die Heiden bekommen nicht den Heiligen Geist. Und da hat Gott souverän gehandelt und da kam der Heilige Geist schon lange vor der Taufe. Die wurden noch gar nicht getauft. Die waren noch gar nicht getauft, oder? Bekamen die schon den Heiligen Geist während der Predigt?
Ja,
Ja, wenn man das alles nicht richtig einordnen kann, dann ist die Reihenfolge Taufe und Heiliger Geist, kann man ganz schön in Schlittern kommen.
Ja, bei den Juden war es so, da hatte Gott gewartet, sie sollten sich offiziell natürlich durch die Taufe offiziell drunter stellen. Und dann hat er den Heiligen Geist gegeben, bei den Samaritanern hat er auch gewartet, dann hat er den Heiligen Geist gegeben. Aber bei den Heiden war das nicht mehr nötig. Und so war es dann auch die Regel. Wenn später Heiden zum Glauben gekommen sind, haben sie sofort den Heiligen Geist bekommen. Sofort. Nicht erst mit der Taufe. Manche Christen meinen, man bekommt erst bei der Taufe den Heiligen Geist. Stimmt gar nicht. Man bekommt den Heiligen Geist in dem Moment, wo man zum Glauben kommt. Epheser 1, Vers 13. Kann jemand vorlesen?
Indem auch ihr, die ihr gehört hatte, das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft eurer Rettung, indem ihr, die ihr auch geglaubt hattet, versiegelt wurdet mit dem Heiligen Geist der Verheißung.
Er sagt, ihr, die ihr geglaubt habt, wurdet versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er sagt nicht, die ihr getauft wurdet. Jetzt könnte man sagen, ja, das steht halt nicht da. Gut, aber in Römer Kapitel 8 steht da, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein Eigentum. Das sagt er nicht, wer nicht getauft ist, ist nicht sein Eigentum. Er sagt, wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein Eigentum. Und das Beispiel von Cornelius beweist, dass man den Heiligen Geist vorher haben kann. Eigentlich, dass es sogar das Normale war, später. Aber bei Cornelius war das das erste Mal, der Heilige Geist kam in dem Moment, wo sie zum Glauben kamen. Wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein Eigentum. Wer den Geist Christi hat, ist sein Eigentum. Das heißt, die Cornelius-Leute waren in dem Moment Eigentum Christi, als sie den Heiligen Geist hatten. Das heißt, das Entscheidende ist der Heilige Geist, nicht die Taufe. Die Taufe ist wichtig, aber ist nicht, durch die Taufe bekommt man nicht den Heiligen Geist. Auch die katholische Kirche später hat das falsch gelehrt. Die katholische Kirche hat gemeint, dass der Heilige Geist erst kommt, wenn die Leute getauft sind. Das hat sich im 4. und 5. Jahrhundert, irgendwann hat sich das eingebürgert. Es war aber nicht richtig, ursprünglich war das nicht gelehrt worden. Deshalb haben wir manchmal durcheinander in Bezug auf die Taufe. Die Taufe folgt auf den Glauben. Man kommt zum Glauben, wer glaubt, bekommt Vergebung. Das war jedem Juden klar. Wer glaubt, kommt, bekommt Vergebung. Und dann lässt man sich taufen. Die Taufe ist die Antwort. Nicht die Taufe ist nicht die Bedingung, um das Heil zu bekommen. Die Taufe ist die Antwort. Kann jemand lesen? 1. Petrus 3, Vers 21.
Welches das Abbild auf uns nun bewahrt und rettet als Taufe nicht ein Entfernen des Schmutzes an Fleisch, sondern eine verpflichtende Erklärung eines guten Gewissens an Gott gerichtet.
Eine verpflichtende Erklärung eines guten Gewissens. Schlachter sagt, eine Antwort eines guten Gewissens. Das bessere Übersetzung ist Verpflichtungserklärung. Das griechische Wort hat genau diese Bedeutung. Antwort kann das Wort auch bedeuten. Die Taufe ist eine Antwort oder ein Zeugnis, eine Verpflichtungserklärung, eine Erklärung des Täuflings, dass man diesem Jesus jetzt nachfolgt. Es ist nicht die Bedingung, um ein gutes Gewissen zu bekommen, sondern es ist die Antwort oder die Erklärung eines guten Gewissens. Man hat schon ein gutes Gewissen. Niemand steigt mit schlechtem Gewissen in die Taufe. Man steigt mit gutem Gewissen in die Taufe. Und man bekommt nicht durch die Taufe das gute Gewissen, sondern man bekommt es durch den Glauben an Christus. Und dann lässt man sich taufen. Ja, und dann, das ist jetzt über Taufe. Wie kamen wir auf die Taufe? Hände auflegen. Ah ja, wir waren beim Hände auflegen. Also, die Lehre vom Hand auflegen. Drittens, die Lehre von der Totenauferstehung. Nun, das war eine ganz wichtige Basislehre, dass es eine Totenauferstehung gibt. Einige der Juden haben gar nicht geglaubt an eine Totenauferstehung. Die Sadduzäer glaubten nicht an eine Auferstehung. Die Pharisäer glaubten an eine Auferstehung, die Sadduzäer nicht. Und die Sadduzäer waren ein wichtiger Teil der jüdischen Führung. Sie waren zwar die geringeren, an Zahlen, zahlenmäßig waren sie unterlegen, aber es gab immer einen Kampf zwischen Pharisäer und Sadduzäer in Bezug auf die Totenauferstehung. Und wer ein Jude, musste aber sich klar sein, es gibt eine Auferstehung aus den Toten und der Herr Jesus ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. So war das eine grundlegende Lehre für einen Juden, der Christ wird. Und das Letzte ist die Lehre von dem ewigen Gericht.
Thomas, ganz kurz.
Ja.
Der Jesus, der hat den Lazarus ja auch erweckt, der war ja Lazarus vor Jesus, oder?
Ja, also. Es gab Auferstehungen zum leiblichen Leben zurück, sodass man wieder gestorben ist. Solche gab es mehrere. Der Elia hat einmal einen auferweckt, einen Jungen von der Witwe von Sarepta, den uns auferweckt, der ist aber später wieder gestorben. Dann hat der Elisa den von der Sunamitin auferweckt, der ist auch wieder gestorben und so weiter. Und der Herr Jesus hat mehrere auferweckt, den Jüngling von Nein auferweckt, den Lazarus auferweckt und die Jairus-Tochter auferweckt. Und die sind alle wieder gestorben. Das ist nicht die Auferstehung, die gemeint ist. Es ist eine Auferstehung gemeint zu einem neuen Leben. Der Herr Jesus ist so auferstanden, dass er nie mehr gestorben ist. Nach der Auferstehung des Herrn Jesus ist er nie mehr gestorben. Er ist auferstanden und gegangen in den Himmel, das himmlische Königreich, das er aufgerichtet hat. Und dass es so eine Auferstehung gibt, aus dem Hades, aus dem Bereich des Toten heraus, das war die Lehre, die aus dem Alten Testament schon heraus, die kam schon aus dem Alten Testament, aus Daniel Kapitel 12, Vers 2. Und die Pharisäer haben das auch angenommen, haben das auch geglaubt. Aber wenn man jetzt zum Glauben an Jesus kommt, dann wird das mit Jesus Christus verbunden, dass man nämlich durch Jesus Christus aus dem Hades in das neue Jerusalem hinauf auferweckt wird und einen neuen Körper bekommt und ewiglich im neuen Jerusalem herrschen wird. Das war eine ganz wichtige Lehre, Basislehre für die Juden, die zu Christus gekommen sind. Und dann gibt es noch die Lehre von dem ewigen Gericht, dass es ein ewiges Gericht gibt. Daniel Kapitel 7, ich werde mich jetzt da nicht verbreitern, wer will, kann die Stelle selber nachlesen. Dort ist die Rede von Büchern wurden aufgetan und der Alte an Tagen setzte sich und dann wurden die gerichtet. Dieses Gericht heißt deshalb ewig, weil es um die Ewigkeit geht. Es bringt einen in die Ewigkeit. Das ist das Gericht, der Mensch sozusagen, bevor er in die Ewigkeit eintritt. Ja. Da gab es einen Zeitpunkt, da sollte Gericht stattfinden. Und das war eine Basislehre und wer jetzt zum Glauben an Christus kam, der musste lernen, dass Jesus Christus der Richter ist. Er ist der Richter der Lebenden und der Toten. Dieser Messias, Jesus Christus, er hat was zu tun mit dem ewigen Gericht. Das ist nicht unabhängig von diesem Messias. Er hat ja selber gelehrt in Johannes Kapitel 5, Johannes 5, dass der Vater alles Gericht dem Sohn übergeben hat. Kann man lesen? Ich denke, das ist, ich weiß den Vers nicht. Ungefähr Vers 23 oder so. 22. Kann man es lesen? Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Hier ist also die Rede, dass der Richter der Sohn ist. Das war für Menschen, die Juden waren, zum Glauben gekommen sind an den Messias, Basislehre. Grundlegende Lehre. Jetzt müssen wir weiterfahren. Oder machen wir Pause? Machen wir jetzt hier die Pause und dann.